D-Radio Wissen. Update.
Ich habe keinen Bock, ideologische Debatten zu führen mit einer Regierung, die gerade mal 2 Tage im Amt ist. Was wir brauchen, sind pragmatische Lösungen. Das werde ich ihm vorschlagen.
Das hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz gestern im ZDF gesagt. Der SPD-Politiker war not amused über die Kritik der neuen griechischen Regierung an der Russland-Politik der EU, aber auch nicht über die Pläne, dass Griechenland den Sparkurs stoppen will. Über beides wollte Schulz heute mit dem neuen griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras sprechen. Sein Besuch in Athen ist eines unserer Themen im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Martin Schulz ist der erste ranghohe Politiker der Europäischen Union, der nach der Wahl die neue griechische Regierung getroffen hat. Nach dem Gespräch mit Alexis Tsipras klang er schon um einiges versöhnlicher als noch gestern Abend.
Es ist besser, miteinander zu reden, als übereinander zu reden.
Geredet wurde, und zwar vor allem über das Verhältnis zwischen Griechenland und der EU. Tsipras konnte Schulz nach eigenen Worten davon überzeugen, dass der kein Bruch mit der EU anstrebt.
Wir wissen alle, in Griechenland haben viele einfache Leute die Zeche zahlen müssen und superreiche Leute haben ihr Geld aus dem Land gebracht. Dass das beendet werden muss, und übrigens nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Ländern, da rennen sie beim Europäischen Parlament offene Türen ein.
Während Martin Schulz und Alexis Tsipras in Athen gesprochen haben, war Griechenland auch Thema in Brüssel. Dort beraten die EU-Außenminister darüber, ob wegen der Ukraine-Krise neue Sanktionen gegen Moskau verhängt werden. Eine Entscheidung hier könnte allerdings schwierig werden, weil Athen angekündigt hat, nicht so strikt gegen Russland zu stimmen. Sanktionen müssen aber einstimmig beschlossen werden. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier klang bei seiner Ankunft nicht gerade optimistisch.
Es ist Ihnen nicht verborgen geblieben, dass durch die neue Haltung der griechischen Regierung die Debatte heute auch nicht einfacher geworden ist.
Griechenlands neuer Außenminister Nikos Kotsias versuchte kurz vor dem Treffen etwas zu beschwichtigen.
Krieg is working for the restoration of peace and stability in the Ukraine and at the same time is working for the preventing rift between the European Union and Russia.
Er sagt, dass sich sein Land für Frieden und Stabilität in der Ukraine einsetzt und gleichzeitig verhindern will, dass zwischen Russland und Europa ein Graben entsteht. Doch warum hat Alexis Tsipras den Streit mit Europa über die Russlandpolitik überhaupt angezettelt? Der Politikwissenschaftler und Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen, Christos Katsioulis, hat es bei Schaum oder Hase so erklärt.
Es geht auch darum, so ein bisschen den Wählerinnen und Wählern klarzumachen, wir lassen uns nicht so leicht über den Tisch ziehen wie unsere Vorgänger. Wir machen die wirklich harte Nummer und dazu gehört dann eben auch, dass wir mit anderen Playern wie mit den Russen sprechen. Ich glaube, entscheidend wird die Situation sein, wenn dann morgen Dijsselbloem in Athen ist und die ersten Gespräche beginnen und dann so langsam die Verhandlungen darüber beginnen, wie die weiteren Kredite gegenüber Griechenland fließen sollen, die ja noch ausstehen. Und ich glaube, Tsipras bereitet so ein bisschen das Feld für diese Verhandlung vor.
Sprich, Tsipras könnte versuchen, mit dem Streit, den er vom Zaun gebrochen hat, den Druck auf die EU zu erhöhen, ihm bei den Schulden entgegenzukommen. Über die Schulden will er morgen mit Jerome Dijsselbloem sprechen, dem Vorsitzenden der Eurogruppe.
Was sonst noch wichtig war?
Die Ukraine hat inzwischen Abschussprämien eingeführt. Das steht in einem Beschluss des Verteidigungsministeriums. Möglich sind bis zu mehrere tausend Euro pro Abschuss. Zusätzlich sollen die Soldaten für jeden Tag im Kampfeinsatz 50 Euro bekommen. Bisher haben ukrainische Soldaten sich häufig darüber beschwert, dass der klamme ukrainische Staat ihnen Lohn schuldet. Das Geld soll sie jetzt motivieren. Auch in Lettland gibt's heute ein EU-Ministertreffen. Hier sind die Innenminister der Mitgliedstaaten zusammengekommen. Ihr Thema: der Kampf gegen den Terrorismus. Für Deutschland ist Thomas de Maizière dabei. Der CDU-Politiker fordert ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten gegen Propaganda und Hassbotschaften von Islamisten im Internet. Beim Löschen solcher Inhalte setzt de Maizière auf eine Selbstverpflichtung der Websites. Außerdem setzt er sich dafür ein, dass ein europäisches Fluggastdatenregister eingeführt wird, um zurückkehrende Dschihadisten aufzuspüren. Der grüne Europaparlamentarier Jan-Philipp Albrecht kritisiert das als Sammelwut, die wenig bringt.
Wir wollen, dass investiert wird bei den Polizeibehörden vor Ort, dass die Radikalisierung von Tätern vor Ort verhindert wird, anstatt dass lediglich einfach nur die Haufen an Daten über ganz viele Menschen vergrößert werden.
Eine ausgearbeitete Antiterrorstrategie wollen die Innenminister für den EU-Gipfel Mitte Februar vorlegen. Die EU-Kommission hat zu diesem Thema heute beschlossen, dass Terrorverdächtige in Zukunft an den Außengrenzen der EU festgenommen werden können und ihr Pass entwertet wird, damit sie nicht ausreisen können. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fordert, dass Terror nicht dazu führen darf, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Die Organisation hat ihren Jahresbericht zur Lage der Menschenrechte weltweit vorgelegt. Sie kritisiert, dass viele Regierungen wegen der Terrorgefahr durch die Gruppen wie IS oder Boko Haram reagieren, indem sie Rechte einschränken. Aus Sicht von Human Rights Watch verstärkt das den Terror aber nur. So sei die Terrormiliz IS im Irak nur so stark geworden, weil die USA nach dem Irakkrieg ein Vakuum hinterlassen hätten. Sollen bis zu 100 Bundeswehrsoldaten in den Nordirak, um dort kurdische Kämpfer für den Kampf gegen die IS-Terrormiliz auszubilden? Diese Frage hat der Bundestag heute mit einem Ja beantwortet. Die Mission, die im Februar beginnt, ist rechtlich umstritten, weil sie weder unter dem Dach der Vereinten Nationen noch im Auftrag der EU oder NATO stattfindet. Wer ab und zu sein Auto tankt, hat es bestimmt schon gemerkt. Benzin ist zurzeit günstig wie schon lange nicht mehr. Jetzt hat das Statistische Bundesamt ermittelt, die Preise in Deutschland sind im Januar zum ersten Mal seit mehr als 5 Jahren gesunken. Die Inflationsrate lag schätzungsweise bei -0,3%. Auch die Preise für Lebensmittel sind runtergegangen. Es gibt aber auch Dinge, die teurer geworden sind. So zum Beispiel Dienstleistungen und Kaltmieten, und zwar jeweils um gut 1% im Vergleich zum Vorjahr. Ob das Festkomitee des Kölner Karnevals Angst vor der eigenen Courage bekommen hat? Anders als geplant wird es dieses Jahr nämlich doch keinen Charlie Hebdo-Wagen geben. Das wurde jetzt in einer Presseerklärung mitgeteilt. Darin heißt es:
Einen Persiflagewagen, der die Freiheit und leichte Art des Karnevals einschränkt, möchten wir nicht. Aus diesem Grund haben wir heute entschieden, den Bau des geplanten Charlie Hebdo-Wagens zu stoppen und den Wagen nicht im Rosenmontagszug mitfahren zu lassen.
Aus dem Komitee heißt es, dass es wegen der Anschläge in Paris Rückmeldungen von besorgten Bürgern gegeben hat. Über das Motiv war vorher im Netz abgestimmt worden. Gewonnen hatte die Zeichnung einer Kölner Künstlerin, bei der ein Jeck einen Stift in den Gewehrlauf eines Attentäters steckt, um die Meinungsfreiheit zu schützen. Bei den Kölnern stieß der Rückzieher auf ein geteiltes Echo.
Ich finde es eigentlich nicht richtig, einen Rückzieher zu machen, sondern man, denke ich, gerade in der heutigen Zeit sollte man da auch Farbe bekennen.
Das kann ich verstehen, weil die Leute Angst haben. Ja? Und das ist ja das, was sie eigentlich erreichen wollten.
Schade, weil wir müssen auch Solidarität zeigen.
Was noch wichtig wird.
Am Nachmittag hat in Rom die Wahl eines neuen Präsidenten angefangen. Mehr als 1000 Vertreter aus Abgeordnetenhaus, Senat und den Regionen müssen sich auf einen Nachfolger von Giorgio Napolitano einigen, der vor 2 Wochen aus Altersgründen ausgeschieden ist. Mit einem Ergebnis wird am Wochenende gerechnet.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Dass das Kölner Karnevalskomitee doch keinen Charlie Hebdo-Wagen im Rosenmontagszug fahren lassen will, bringt ihm in den sozialen Medien viel Kritik ein. Robert Wochner kommentiert bei Faz.net: Ein Kniefall vor den Islamisten und Wasser auf die Mühlen der Pegida. Ähnlich sieht es Lothar Unge auf der Facebook-Seite des Festkomitees. Der weltberühmte Kölner Karneval opfert die Meinungs- und Pressefreiheit vor dem radikalen Islam. Ich schäme mich, Kölner und Karnevalist zu sein. 2009 beim Papstwagen hatte man komischerweise keine Hemmungen. Und User Tarek twittert: Schade, über Terror zu lachen ist die beste Antiterrormaßnahme. Nur wenige Social-Media-Nutzer haben Verständnis. Helmut Reine schreibt auf der Facebook-Seite des Karnevalskomitees: Eine gute Entscheidung, Provokation hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Es muss nicht noch mehr Sand in die Mühlen dieser Terroristen geschüttet werden. Wenn der Kölner Karneval auf einen Charlie Hebdo-Wagen verzichtet, muss das nicht für alle Karnevalisten gelten, finden einige User, so wie Gerd Burmann. Ich rufe alle Jecken auf, dieser Feigheit entschlossen entgegenzutreten. Verkleidet euch zu Karneval im Sinne von Charlie Hebdo. Kommt massenhaft zum Rosenmontagszug verkleidet als Karikaturist oder als Dschihadist. Oder noch besser, als Karikatur von ihr wisst schon wem. Und andere hoffen, dass die Karnevalsvereine anderswo als in Köln mutiger sind. Benjamin Carstens schreibt ebenfalls auf der Facebook-Seite des Kölner Festkomitees: Düsseldorf, bitte übernehmen Sie.
Und sonst in der Welt?
Fast ein Jahr, nachdem das malaysische Flugzeug MH370 verschwunden ist, wurden alle 239 Insassen für tot erklärt. Die Angehörigen der Opfer können deswegen jetzt Entschädigungszahlungen bekommen. Der Chef der malaysischen Luftfahrtbehörde sagte, dass die Suche nach dem Flugzeug aber weitergeht. MH370 war am 8. März letztes Jahr auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking vom Radar verschwunden. Wahrscheinlich ist die Maschine ins Meer gestürzt. Die meisten Fluggäste waren Chinesen. Nach den islamistischen Anschlägen in Paris versuchen die Behörden in Frankreich, jede Art der Terrorverherrlichung zu verfolgen. Dabei ist jetzt sogar ein 8-Jähriger in den Fokus der Polizei geraten. Der Junge hatte sich nach den Anschlägen geweigert, an einer Schweigeminute seiner Schule teilzunehmen. Außerdem soll er sich positiv über die Terroristen geäußert haben. Der Direktor seiner Schule hatte den Jungen daraufhin bei der Polizei gemeldet. Dort wurde der Junge und sein Vater von Beamten befragt. Die Polizei teilte später mit, dass der 8-Jährige offenbar selbst nicht verstanden hätte, was er gesagt hatte. Das Kollektiv gegen Islamfeindlichkeit in Frankreich kritisierte das Vorgehen der Behörden gegen den Jungen. Die Organisation wertete die Aktion als ein Zeichen der kollektiven Hysterie, die Frankreich seit den Anschlägen befallen habe. Über 500 Jahre nach ihrer Vertreibung von der Iberischen Halbinsel geht Portugal auf die sephardischen Juden zu. Eine Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts sieht vor, dass ihre Nachfahren jetzt auch eine portugiesische Staatsbürgerschaft beantragen dürfen, ohne dass sie ihre aktuelle aufgeben müssen. Antragsteller sollen dafür von den jüdischen Gemeinden in Portugal und von den staatlichen Behörden überprüft werden. Spanien hatte eine ähnliche Regelung für die Sepharden schon letztes Jahr beschlossen. Die Sepharden haben bis zu ihrer Vertreibung 1492 in Spanien gelebt, dann suchten viele Schutz in Portugal, bis sie auch dort dazu gezwungen werden sollten, zum Christentum zu konvertieren. Viele Sepharden flohen daraufhin ins Osmanische Reich oder nach Nordwestafrika. Ein kleiner Teil floh auch nach Norden, unter anderem nach Bordeaux, Amsterdam oder Hamburg.
Wissensnachrichten.
Heute Morgen gab es eine positive Zahl zum Thema Ebola. Die Weltgesundheitsorganisation hat gemeldet, dass sich innerhalb der letzten Woche nur 99 Menschen neu infiziert haben. Bis jetzt lag diese Zahl immer über 100, also deswegen positiv. Mittlerweile sind fast 9000 Menschen an Ebola gestorben, vor allem in Westafrika. Und in mehreren Ländern laufen gerade Tests mit unterschiedlichen Impfstoffen gegen das Virus. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten. Bei einem von diesen Stoffen sind die Wissenschaftler jetzt offenbar einen Schritt weiter.
Ja, das ist der Impfstoff von einem britischen Pharmaunternehmen. Den stufen die Forscher als sicher ein. Sicher heißt allerdings nicht, dass der Impfstoff auch tatsächlich gut wirkt, sondern vor allem, dass er keine großen Nebenwirkungen hat. Den Probanden aus Großbritannien hat zum Beispiel die Einstichstelle wehgetan oder sie haben leichtes Fieber bekommen.
Also bei den Nebenwirkungen gibt es gute Punkte. Wie sieht es aber mit der Wirkung selbst aus?
Die ist nicht ganz so stark ausgefallen, wie die Forscher das gehofft haben. Die Versuchspersonen haben weniger Antikörper gegen Ebola entwickelt als die Affen, an denen der Impfstoff vorher getestet worden ist. Die Forscher wollen den Impfstoff jetzt vielleicht mit einem Verstärker mischen, damit er wirklich schützt. Und das britische Unternehmen hat jetzt schon mal 10.000 Dosen nach Westafrika geschickt. Da soll in den nächsten Wochen ein Feldversuch starten. Und außerdem gibt es noch einen anderen Impfstoff aus Kanada, der erfolgversprechend ist und der auch im Moment getestet wird.
Da heißt, da läuft im Moment einiges parallel.
Ja, seitdem die USA und Europa erkannt haben, dass Ebola auch für uns gefährlich ist, läuft alles offenbar auch deutlich schneller als vorher, muss man sagen. Die Gelder für Medikamententests werden aufgestockt und die Pharmaunternehmen legen den Zahn zu. Das ist natürlich ein bisschen scheinheilig. Die ersten Tests an Affen für diese Ebola-Impfstoffe sind schon ein paar Jahre her. Seitdem liegen die quasi auf Halde. Noch Mitte 2012 hat der Hamburger Virologe Stefan Günther in einem Interview mit der Zeit erklärt, dass Ebola-Impfstoffe nur sehr langsam weiterentwickelt werden, weil die Pharmafirmen an Ebola nichts verdienen. Er hat wörtlich gesagt, die Produktion ist teuer und lohnt sich nicht. Und jetzt lohnt es sich offenbar wieder.
Gehen wir von der Erde in den Weltraum und zwar zu einem neuen Forschungssatelliten, den die NASA eigentlich vor ein paar Stunden ins All schießen wollte. Der Start ist aber verschoben worden.
Ja, weil offenbar zu starker Wind geherrscht hat. Deshalb soll es jetzt morgen Nachmittag erst losgehen. Der Satellit soll dann die Wasserverteilung im Boden hier bei uns auf der Erde messen.
Wofür ist das wichtig?
Für ziemlich viele Bereiche und zwar immer dann, wenn es um Trockenheit, Dürren oder Überschwemmungen geht. Zum Beispiel kann man so die Gefahr von Waldbränden vorhersagen oder messen, wann die Schneeschmelze einsetzt und wie schnell das Wasser dann in die Flüsse gelangt und damit lassen sich dann mögliche Überschwemmungen und Hochwasser errechnen. Und außerdem können die Daten Klimamodelle und Wettervorhersagen genauer machen.
Wie funktionieren diese Messungen genau?
Der Satellit arbeitet mit zwei Messmethoden parallel. Das sagt auch schon sein Name. SMAP heißt er. Das ist die Abkürzung für Soil Moisture Active Passive. Er hat eine Radarantenne, die sendet aktiv einen Radarstrahl auf die Erde und misst dessen Echo. Und ein Radiometer misst nochmal passiv die Strahlung, die von der Erdoberfläche ausgeht. Das macht die Daten deswegen genauer als bei früheren Messungen.
Genauer als früher arbeitet auch eine Sonnenbrille, die US-Forscher jetzt entwickelt haben. Was kann die, was andere Sonnenbrillen nicht können?
Sie kann auf Knopfdruck reagieren. Es gibt ja jetzt schon Brillen, die sich je nach Licht tönen oder wieder klar werden. Aber das dauert immer ein paar Minuten und außerdem reagieren die Gläser nicht in allen Situationen. Zum Beispiel bleiben sie klar, wenn der Brillenträger einen Hut auf hat. Die Sonnenbrille der US-Forscher kann man aber selber abtönen, und zwar durch einen kleinen Schalter am Brillengestell. Und dann stellt sie sich innerhalb von Sekunden um. Allerdings wird es noch dauern, bis diese neue Brille wirklich auf den Markt kommt.
Fortschritte beim Ebola-Impfstoff, ein neuer NASA-Satellit und eine schlauere Sonnenbrille. Danke, Anne Zuber, für die Infos.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht bleibt's wolkig in Deutschland. Ganz im Süden bringen die vereinzelt Regen, in der Mitte eher Schnee und im Norden bleibt's weitgehend trocken. Bei Werten zwischen 1 und 3 Grad. Morgen dann wird's ähnlich grau wie heute. Dazu gibt's fast überall ein wenig Schnee. Im Westen Deutschlands eher Schneeregen bei Werten zwischen 2 und 4 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.